BürgermeisterInnen. Gespräche aus dem Rathaus. Ein Podcast von KSV Medien mit Denise Peikert.
Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie uns zuhören, von wo aus auch immer. Wir hören uns sozusagen zum ersten Mal, deswegen sage ich ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Denise Peikert, ich bin Journalistin. Ich arbeite unter anderem für viele große Wochenzeitungen, für die Zeit zum Beispiel, für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und auch für den Mitteldeutschen Rundfunk. Und außerdem bin ich Autorin des Buches Bürgermeister, was sie antreibt, wer sie umtreibt. Das Buch ist im vergangenen Sommer erschienen im Kommunal- und Schulverlag und es ist, eine kleine Hymne auf ein oft belächeltes Amt oder auf ein zu oft belächeltes Amt, nämlich das Amt des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin. Im Buch werden Menschen vorgestellt, die die Rathäuser leiten in Deutschland und ich habe mit ihnen darüber gesprochen, was sie beschäftigt, was sie nervt, was sie für die wichtigsten Themen in Deutschland halten. Und weil wir über all das im Gespräch bleiben wollen, weil wir weiter darüber reden wollen, was Kommunalpolitik leisten kann, wo sie noch besser werden kann, gibt es diesen Podcast. In jeder Folge spreche ich mit einer Bürgermeisterin oder mit einem Bürgermeister über ein Thema, das in der Kommunalpolitik wichtig ist. Und zusammen werden wir hoffentlich beweisen, dass das weder fad noch langweilig sein muss. Mein erster Gast heute ist Patrick Kunkel. Patrick Kunkel ist Bürgermeister in Eltville. Herr Kunkel, ich freue mich, dass Sie da sind.
Guten Tag, Frau Peikert, ich mich auch.
Herr Kunkel, ich würde noch ein paar Worte, wenn Sie erlauben, zu Ihrer Person und zu Eltville verlieren. Sie sind Mitglied der CDU und seit 2006 Bürgermeister in Eltville und seitdem sind Sie zweimal schon wieder gewählt worden. Eltville liegt für alle, die das nicht so genau zuordnen können, nahe Wiesbaden und ist die größte Stadt im Rheingau mit rund 17.600 Einwohnern. Und das kann ich, glaube ich, noch hinzufügen, ohne hier allzu sehr unlautere Werbung zu machen. Eltville ist ein schönes Örtchen, hat auch angemessen dazu diverse wohlklingende Beinamen. Weinstadt zum Beispiel, Rosenstadt heißt die Stadt gerne. Und ich selbst war schon zweimal in Eltville zu einem Festival auf einem Weingut. Und für sowas, für laue Sommerabende mit gutem Wein, das kann ich tatsächlich aus eigener Anschauung sagen, ist die Stadt wirklich der perfekte Ort. Das ist es allerdings nicht, worum es heute gehen soll, wenngleich die Atmosphäre, die mit solchen Bildern geweckt wird, eigentlich ganz angenehm ist und gerne so bleiben kann. Aber dennoch geht es uns heute um was anderes. Denn auf Patrick Kunkel sind wir aufmerksam geworden, weil er so wahnsinnig aktiv ist in den sozialen Netzwerken. Und das ist unser Thema heute. Was bringt Kommunikation im Netz, in der Kommunalpolitik und in der Verwaltung? Wann sollte man vorsichtig sein? Wann macht es vielleicht auch einfach nur Spaß? Und man soll es nicht allzu sehr überbewerten. Ein Wort vielleicht noch zur Aufzeichnung. Wir zeichnen diesen Podcast auf am 7. Januar 2021. Und ich denke, das ist dann auch schon genug der Vorrede. Herr Kunkel, lassen Sie uns starten. Ich habe eben nochmal nachgesehen, Sie haben auf Twitter 11.000 Follower, mehr als 11.000 Follower. Und Sie veröffentlichen dort je nach Wochentag zwischen 30 und 40 Tweets am Tag. Warum machen Sie das denn?
Ist das wirklich so viel? Ich zähle es nicht nach. Twitter war für mich, ich bin seit 2013, ich habe vorhin nochmal geguckt bei Twitter, war für mich eigentlich oder ist ein Spaß. Und daraus hat sich wirklich ein Informations- und Kommunikationskanal entwickelt, den ich auch mit viel Freude, aber manchmal auch ganz gezielt benutze.
Was heißt, hat sich ein wichtiger Kommunikationskanal entwickelt? Also wen erreicht man denn da? Sind das dann jetzt tatsächlich andere Leute, als die Sie, auf Bürgersprechstunden erreichen oder durch die Zeitung oder auf der Straße treffen? Oder gibt es da Schnittmengen? Wie ist denn das? Wie schätzen Sie das ein?
Also die Schnittmenge zum Bürger der Stadt ist relativ klein. Dafür ist dann Facebook, die Apothekerrundschau im Internet. Ja. Twitter ist mehr für mich eigentlich mehr Informationskanal immer gewesen. Und irgendwann beginnt man dann auch seine eigene Meinung zu twittern oder irgendwie zu antworten. Twitter ist für mich das schnellste Informationssystem, also beispielsweise die Ereignisse in Amerika rund um die Wahlen oder so. Also die schnellste Information bekommt man wirklich über Twitter. Man ist live dabei oder man ist mit irgendeinem BBC-Reporter in Syrien unterwegs oder in Moskau oder so und hat immer die schnellsten Infos. Für mich sehr verlässliche Quellen, weil man die Journalisten selbst hat, muss natürlich auch selbst twittern, also die ganze Team-Twitterei, die ist ja nicht wirklich echt, sondern Twitter hat den großen Vorteil, authentisch zu sein. Und das war also für mich mehr Informationen einholen, aber mittlerweile auch Kontakt zu vielen Kollegen, zu vielen Leuten in Presse, Funk und Fernsehen sozusagen, mit denen man sich ein bisschen austauscht auf ganz spezielle Art und Weise. Und was ganz interessant ist, es haben sich wirklich echte Freundschaften entwickelt von Menschen, die man digital kennenlernt und dann nach 2-3 Jahren mal in Berlin auf eine Tagung trifft oder man fährt mal nach Köln, besucht sich gezielt. Also sind wirklich echte Freundschaften entstanden über Twitter. Das ist ein schöner Nebeneffekt.
Hm. Mir ist ein Hashtag aufgefallen, den sie, glaube ich, tatsächlich selbst ins Leben gerufen hat, konservativ statt rechts. Ist von Ihnen, oder? Habe ich das falsch wahrgenommen?
Ist von mir, wird von vielen benutzt, aber ich bin der Urheber, ja.
Was meinen Sie denn, also was für einen Sinn oder was für einen Zweck hatten so eine Hashtag-Debatte? Was kann denn sowas auslösen?
Das Schöne am Hashtag ist ja, es geht ja im Netz nichts verloren. Das ist auch das Riskante am Netz. Aber das Schöne ist, unter dem Hashtag findet man alles. Ich habe den Hashtag vor einiger Zeit oder vor einigen Jahren ins Leben gerufen, weil ich mich so geärgert habe, dass man konservativ mit rechts gleichsetzt oder die Rechten den Konservatismus missbrauchen. Für mich ist, aber das müssen wir jetzt vielleicht nicht ausrollen, für mich ist konservativ sein eben auch eine Form von modern sein. Nämlich einfach das, was es zu konservieren gilt, mitzunehmen, aber immer bereit zu sein, sich zu ändern. Es geht nur mit Veränderung. Ja, wir leben von Veränderung. Zukunft ist Veränderung, aber man muss eben das Gute mitnehmen. Und das ist jetzt für mich Konservatismus in guter Form, in Reinkultur und hat mit Rechts und diesem Hetzen und das sich berufen auf das Wort wertkonservativ, was immer das ist, was soll denn wertkonservativ sein, hat nichts damit zu tun. Und das habe ich damals ausgedrückt. Das ist aufgegriffen worden von Liane Bettner, ja keine unbekannte Journalistin, die auch unter diesem Hashtag dann gearbeitet hat und mittlerweile wird es von vielen Gleichgesinnten verwendet, um uns einfach abzugrenzen als Konservative gegen rechte Tendenzen. Natürlich auch in unserer oder in meiner CDU-Partei.
Ja. Mhm. Ja, das ist ein gutes Stichwort, um da vielleicht nochmal bei dem Thema zu bleiben. Eine andere Sache ist mir auch aufgefallen. Sie hatten da mal in Richtung Friedrich Merz getwittert, mit der AfD würden Sie noch nicht mal einen Zebrastreifen beschließen, so ungefähr, ich zitiere das mal ganz frei. Was ist denn das? Also was bedeutet das für Sie, diese Art von Kommunikation? Wen sprechen Sie damit eigentlich an? Tatsächlich Friedrich Merz oder positionieren Sie sich auch nochmal selbst als ja konservativer Politiker, der eben nicht rechts ist? Oder was ist das für Sie?
Ja gut, wenn man politisch twittert, dann versucht man natürlich seine Meinung auch anderen kundzutun, nicht aufzuzwängen. Ich bin nicht so vermessen, um zu glauben, dass Friedrich Merz sich dafür interessiert, was ich twittere. Das wäre nun, das würde ich auch nicht erwarten. Aber es gibt eben viele Gleichgesinnte, es gibt Strömungen in einer Volkspartei wie in der CDU und man versucht eben für seine eigenen Positionen zu werben. Und ich halte jetzt mal, ist ja nun auch kein Geheimnis, Merz nicht für den idealen Kandidaten für den CDU-Vorsitz, ist ja eine aktuelle Debatte. Wenn er gewählt wird, muss ich mit ihm leben. Ja, ich muss mit vielen Dingen in der Partei leben, aber es würde mir sehr schwer fallen. Und ich versuche mich eben so zu positionieren und andere davon zu überzeugen, dass wir mit einem der beiden anderen Kandidaten sicher eine bessere Chance hätten, die CDU in die Zukunft zu führen. Das ist aber meine persönliche Meinung. Nur Twitter ist immer ein persönliches Medium.
Sie haben mit dem Tweet ja recht viel Erfolg gehabt auf Twitter, wenn man das so sagen kann. Also es gab Leute, die darauf gesagt haben, die da positiv sich dazu positioniert haben, das retweetet haben. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht in Ihrem Mail-Postfach ein bisschen anders aussah. Also wenn man sich AfD-kritisch äußert, zumindest hier im Osten, wo aus ich funke sozusagen, ist das eine Position, wo man dann auch schnell mal irgendwie, weiß ich nicht, Hass und Hetze-Mails irgendwie in seinem Postfach hat. Ist das was Sie auch betrifft oder passiert sowas dann nicht, wenn Sie solcherlei Positionen vertreten öffentlich?
Das passiert leider auch. Nicht in meinem Bürgermeisterpostfach, aber man ist ja ein gläserner Mensch oder ich bin ja bekannt. Die Leute wissen, wie sie mich auch erreichen und ansprechen können. Es gab auch schon Bedrohungssituationen für mich. Ich bin auch schon, also nicht ich bei der Polizei geführt, sondern diese Fälle sind bei der Polizei geführt. Ich bin in Hassbotschaften aufgetaucht, der AfD-nahe so YouTuber, die mich dann als Beispiel für einen linken Spinner, der mit der Antifa dann da gegen gute Positionen arbeitet, abgetan worden, wurden auch Bedrohungen ausgesprochen. Ich meine, das ist nicht schön. Ich bin dann nie körperlich angegangen worden, wie andere meiner Kollegen, aber es ist schon ein ungutes Gefühl und es ist nicht schön, aber es gehört leider heute dazu, wenn man sich positioniert, muss man auch damit rechnen, dass man natürlich eine Zielscheibe wird für andere, die das eben auch wirklich aussitzen und dann auch zu Gewalt aufrufen. Schön ist das nicht.
Ja. Das wäre aber nichts, wo Sie jetzt sagen, dass deswegen ziehe ich mich zurück oder dergleichen.
Nein, ich mache jetzt seit Jahrzehnten Kommunalpolitik, halte das politische Engagement in einer demokratischen Partei, egal in welcher, für unglaublich wichtig. Und eine Demokratie ist wehrhaft und lebt eben von denen, die sich engagieren und Schwanz einziehen und kneifen. Das gab es für mich noch nie. Da muss man auch, gut, als Bürgermeister ist man immer vorne dran, immer Ansprechpartner, aber ich bin ja dann auch mal Politiker in dem Fall. Ich bin Bürgermeister auf der einen Seite, Politiker auf der anderen Seite, überzeugter Demokrat und Europäer. Und die Position vertrete ich auch dann, wo es wehtut. Ja.
Sie twittern nicht nur politische Sachen, auch andere Dinge. Ich habe zum Beispiel einen Tweet gesehen, der ist, glaube ich, schon ein bisschen her, wo Sie ein Foto Ihres ersten Autos gepostet hatten. Ford Fiesta Festival, wenn ich mich richtig erinnere. Und auch über den FC Bayern tatsächlich recht viel. Ja, auch sogar ein Verein, der jetzt gar nicht aus der Region kommt, in der Sie Bürgermeister sind. Sind solche privaten Sachen, oder anders gesagt, haben Sie da Sorge, dass Ihre politische Glaubwürdigkeit oder Ihre Glaubwürdigkeit als Bürgermeister irgendwann in Frage gestellt werden könnte? Oder ist das was, was Sie nicht umtreibt?
Also mal ganz offen gesagt, wenn ich mir bei jedem Tweet überlege, ob der jetzt bürgermeisterlich ist oder nicht, dann muss ich es lassen. Man muss mit ein bisschen Augenzwinkern und ein bisschen Selbstironie auf Twitter unterwegs sein. Ich sage mal, auf Facebook bin ich anders unterwegs. Facebook ist für mich ein Informationskanal für viele Bürgerinnen und Bürger, die von mir dann auch Dinge erwarten. Da stelle ich auch mal ein schönes Foto ein, aber nicht unbedingt Jubelarien auf meinen FC Bayern oder sonstige Sachen. Das muss da nicht sein. Und wenn, da wird es auch als Spaß gekennzeichnet. Auf Twitter ist ja das Schöne, dass man die Tweets nicht sortiert, dass man die in der Timeline hat. Ich finde das auch schön, dass die nacheinander weglaufen. Es ist nichts von Dauer. Ja, es ist eine Momentaufnahme und gehört auch sehr viel Spaß dazu. Da twittere ich auch Sachen, mit denen bestimmte Leute was anfangen können, aber der Großteil eben nicht, weil es eben auch so versteckte Botschaften sind oder so kleine Späße, die wir machen, auch im Kollegenkreis und im Freundeskreis. Und wie gesagt, wenn ich da jeden Tweet auf die Goldwaage lege, das würde keinen Spaß machen. Natürlich die politischen Aussagen, die überlege ich mir dann schon zweimal, weil ich sag mal, als ich 10 Follower hatte, war das anders, aber mittlerweile gelte ich wohl als der Bürgermeister mit den meisten Followern, zumindest in der CDU. Ich glaube sogar deutschlandweit hat schon kein anderer so hervorgetan. Dann hat man natürlich auch eine gewisse Verantwortung. Das spüre ich dann schon, weil mittlerweile auch Journalisten ganz gezielt mich auf Tweet ansprechen. Das ist ganz schön, aber es ist natürlich auch dann eine kleine Belastung. Man muss dann doch immer dreimal überlegen, Twitter ist das jetzt oder nicht. Aber wie gesagt, Twitter ist für mich immer noch ein großer Spaß. Es ist auch ein Gedächtnis locker. Ich war früher Comic-Texter viele Jahre lang und meine Freude ist es immer, Texte kurz und knapp zu halten. Und das ist bei einem Tweet damals 140 Zeilen, heute 280. Man schärft die Sprache, man schärft die Gedanken. Twitter ist für mich wirklich auch eine gewisse Art der Erholung, wenn ich mal einfach aus meinen großen Themen, hier aus meinen Amtsblättern aufsteige und kann mal ein paar lustige Feeds schreiben. Das macht mir einfach Freude. Also das ist bei mir, mischt sich das durch und jeder, der mich kennt, weiß das. Und manchmal wird man von Leuten dann angegriffen, die einen gar nicht kennen, wo ich mir denke, na, wenn ihr mich persönlich kennen würdet und wisst, dass ich eigentlich so ein ganz lustiger Vogel bin, dann würdet ihr mich vielleicht gar nicht so angreifen. Aber das ist dann, tröste ich mich selbst so ein bisschen.
Jetzt haben Sie mehrfach gesagt, auf Facebook mache ich das anders und Twitter ist für mich vor allem Informationskanal und auch die Schnittmenge mit den Bürgern von Eltville ist da nicht so hoch unter den Leuten, die Sie auf Twitter lesen. Wie ist das denn auf Facebook? Sie sagten, da ist das ein bisschen anders. Ist das was, wo Sie auch das Gefühl haben, das ist ein Netzwerk, mit dem Sie tatsächlich in Kontakt treten können, mit den Menschen, für die Sie konkret vor Ort Politik machen und die Sie im Zweifel dann auch wählen?
Das ist sicherlich richtig, wobei ich Twitter nicht unterschätze. Ich nehme auch jede Anfrage auf Twitter sehr ernst. Manches geht einem durch die Lappen, weil es einfach zu viel ist, aber ich versuche auch zu antworten. Es gibt da viele Direct Messages auch an der Stelle. Bei Facebook ist es ganz klar, dass ich, und das macht mir große Sorgen, zu sehen, wie die Kommunikationsgesellschaft sich radikal verändert und Medien wie Facebook einfach unersetzlich sind, um Leute zu informieren. Ich kenne ganz, ganz viele Menschen auch gut, die schon lange keine Tageszeitung mehr beziehen, weil ihnen das irgendwie lästig ist zu lesen, wie auch immer, die ihre Informationen dann wirklich über am Ende RTL 2, wenn es schlimm läuft, bekommen und ein bisschen Facebook machen. Und dann denke ich mir immer, wie sollen die Leute denn seriöse Informationen bekommen? Man hat natürlich als Bürger auch eine Hohlschuld, aber ehrlicherweise, wenn sich das auf die Bildzeitung beschränkt, dann ist es halt sehr eingeschränkt. Und so denke ich schon, dass man mit Facebook Und die Klickzahlen, die ich da erreiche, sind natürlich weitaus höher als auf Twitter. Viele Menschen erreiche. Ein Beispiel, Facebook habe ich sehr, sehr stark genutzt und schätzen gelernt in der Flüchtlingszeit, als wir 2015 hier viele Flüchtlinge hatten, auch eine große Halle bespielt haben. Und ich dann einfach angefangen habe zu schreiben auf Facebook, was wir da eigentlich tun. Und dann stand ich in der Rewe an der Kasse, also im Supermarkt, und dann haben die Leute gesagt, Kunkel, wann gibt's die nächste Folge von Sie mit Ihren Flüchtlingen, so ungefähr. Ich habe gesagt, nee, Freunde, das ist ja kein Roman, das ist ja Realpolitik. Aber ich habe gemerkt, wie die Leute das wirklich gelesen haben. Ich hatte 70 bis 100.000 Klicks auf meine Facebook-Tweets oder Posts, in denen ich einfach nur erklärt habe, was wir machen und wie wir helfen den Menschen. Und jetzt richten wir ein großes Impfzentrum ein, also nicht ich, sondern der Kreis. Und ich habe jetzt auch schon berichtet, was da passiert und wie das geht. Und Leute sind dankbar für diese Form der Information. Also ich glaube ganz klar, dass man Facebook, wenn man sich nicht irritieren lässt von dann wirklich Hetzkommentaren, dass man Facebook wirklich nutzen kann. Und ich habe mittlerweile viele Menschen, die das abonniert haben, die meine Posts gezielt auch lesen, das weiß ich, die auch gezielt kommentieren, die auch nachfragen, mit denen ich auch dann darüber kommunizieren kann. Ich glaube, Facebook hat da eine große Chance, zumindest auf kommunaler Ebene viele Menschen zu erreichen. Ja.
Ist dann also Beteiligungsprozesse, diesen Begriff mal zu verwenden, werden in der Kommunalpolitik von manchen da als ja zäh, nicht so ganz leicht verständlich, so leicht zugänglich wahrgenommen, zumindest war das eine lange Zeit so. Ist denn das was, wo Facebook oder auch andere Medien helfen können, das zu verbessern, die Art der Kommunikation in so Prozessen?
Unbedingt. Es kostet natürlich immens viel Zeit. Es war ja bis vor ein paar Jahren Usus, dass man dann irgendwie einen Student gebeten hat, als Stadtverwaltung oder als Firma mal ein bisschen Social Media zu machen, bis man gemerkt hat, eieieiei, da muss der Chef schon selbst dran. Also das ist wirklich, wenn man sich darauf einlässt, ist es Zeit. Und das ist Zeit, die aus meiner Sicht sinnvoll investiert ist, weil wir da ehrliche Kommunikation betreiben können. Man kann dem Bürger auch nicht ausweichen, man kann den Fragen auch nicht ausweichen. Es wird schon ganz gezielt gefragt, Mensch, Bürgermeister, Sie posten hier, aber jetzt posten Sie aber bitte zu der Frage. Oder muss man auch posten? Oder was das muss? Ja, wenn man ehrlich ist, muss man auch dann mal unangenehme Sachen sagen oder auf unangenehme Fragen antworten. Was wir als Stadt Eltville jetzt ganz gezielt gemacht haben, weil ich glaube, das ist schon besser als dann nur Facebook. Wir sind Wir haben eine Plattform eingerichtet, die heißt mitgestalten.eltville.de. Das ist die Firma Insights. Das ist ein deutsch-israelisches Startup. Die Firma hatte ich in Berlin auf dem Kongress kennengelernt. Also eine von vielen Beteiligungsplattformen, die wirklich klasse ist, wo wir jetzt auch Bebauungspläne einstellen und öffentliche Beteiligung der Bürger über diese Plattform anbieten. Das fängt jetzt langsam an. Wir hatten jetzt ein großes Online-Meeting mit Jugendlichen, wo ich gefragt habe, wie geht es euch in der Corona-Zeit? Was habt ihr für Wünsche, Anliegen und Sorgen? Da haben wir ein Ergebnisprotokoll eingestellt, über das man diskutieren kann. Also wir können jedes Thema können Sie online diskutieren, aber wenn die Fragen kommen, müssen Sie natürlich auch antworten. Und jetzt haben wir gerade heute überlegt, dass wir auch nicht jedem Mitarbeiter zumuten wollen, irgendwelche Fragen zu beantworten, sondern wir das ein bisschen kanalisieren, dass wir es auch wirklich dann sortieren. Also wir testen auch jetzt einfach, wie so eine Plattform läuft. Das ist natürlich dann am Ende sicher ein Stück weit seriöser als auf Facebook, denn die Plattform fragt auch nach. Also sie können auch Themen mit Bürgern gemeinsam erarbeiten. Und der Vorteil ist, dass Bürger, die vielleicht keine Lust haben, abends um 19.30 Uhr in einem Bürgersaal anzutreten für eine Anhörung, weil sie eben Kinder zu Hause haben oder noch arbeiten, die Arbeitswelt hat sich auch verändert, dass sie jederzeit sich einschalten können, wenn sie Zeit haben und dort auf dieser Beteiligungsplattform ihre Fragen stellen, ihre Meinung kundtun. Ich bin großer Fan dieser Art, da ganz neue Formen zu finden, wie man Leute einfach auch, wie man ihnen das Vertrauen in Politik und Gesellschaft erhält. Also einfach die Mitteilungs- oder die Mitmachmöglichkeiten und Mitteilungsplattformen so nutzt, dass der Frust der Menschen eben auf die Politik nicht größer wird. Finde ich ganz, ganz wichtiges Thema. Ist für mich ein Grundanliegen meiner täglichen Arbeit.
Jetzt haben Sie gesagt, manchmal, man muss dann auch antworten, wenn die Fragen kommen, muss man sich auch dazu positionieren und nachschauen und so weiter. Und manchmal sei das ein bisschen unangenehm. Haben Sie da ein Beispiel, wo Sie sagen, ach Mensch, da hat mich irgendwie einer auf was hingewiesen, da habe ich dann auch gedacht, ja, das ist irgendwie blöd gelaufen oder dergleichen. Gibt es da ein Beispiel?
Ja, ach, es gibt viele. Ganz konkret von heute gibt es das Beispiel Weihnachtsbaum einsammeln. Also, die Menschen kaufen sich vor Weihnachten einen Weihnachtsbaum, der ist grün und steht im Saft. Und nach Weihnachten wirft man den aus dem Fenster und die Jugendfeuerwehr sammelt den ein. So ist das hier, so ist das in vielen deutschen Städten. Die Jugendfeuerwehr ist von Haus zu Haus gegangen, kann da sehr viel Geld sammeln. Die Bäume sind prima entsorgt Und diese hat die Jugendfeuerwehr gesagt, oder unsere Jugendfeuerwehren, in Corona-Zeiten möchten wir das nicht. Ähnlich wie auch die Sternsinger nicht von Haus zu Haus gehen jetzt aktuell. Ich habe dafür volles Verständnis. Und dann kommen die Ersten und sagen, ja gut, dann sammelt natürlich die Stadt die Bäume ein. Ich sage, Freunde, wir sind eine Stadtverwaltung. Wir sind nicht dafür da, eure Weihnachtsbäume einzusammeln. Und dann sollen sie mal sehen, was da kommt. Das ist ja skandalös. Die Stadt lässt uns die Weihnachtsbäume. Ich sage, ich sammle auch keine alten Autoreifen ein. Ja, also dass diese Erwartungshaltung der Bürger, da immer zu sagen, nein, wir haben so viel gemacht in Corona, wir kümmern uns um so viele Dinge, aber die Weihnachtsbäume einzusammeln, das ist nicht die Aufgabe einer Stadtverwaltung, das würde uns viele tausend Euro kosten und wir haben es ja so gemacht, dass alte Menschen, die gar nicht wohin wissen mit dem Baum, die rufen ja an, dann fährt der Bauhof hin, holt den Baum, das sind dann vielleicht 10, 20 Bäume, aber eben keine 5000. Ja? Und ich finde, da muss man auch den Mut haben zu sagen, an der Stelle hört, ist das keine Dienstleistung mehr, sondern ist das einfach ein bisschen Bequemlichkeit und jeder kann den Baum in seine braune Tonne stecken oder auf den Grünstellplatz fahren, genauso wie er ihn geholt hat, da muss er halt die Nadeln aufkehren am Ende, aber ich denke, da muss man auch den Mut haben als Bürgermeister zu sagen, also da hört die Freundlichkeit auf und ich kann bewusst sagen oder selbstbewusst sagen, wir haben als Stadt so viel gemacht in der Corona-Zeit, so viel Serviceleistung, die Weihnachtsbäume, die sammeln wir nicht ein. Aber das ist für viele schon wirklich jetzt ein kleiner Weltuntergang gewesen. Ja.
Ja, das ist ja dann oft so, dass die Sachen, die dann klein erscheinen, aber ganz konkrete Einschränkungen bedeuten, die Leute irgendwie aufregen. Ja. Ich würde zum Schluss gerne noch zwei Fragen stellen, die ich immer all meinen Gesprächspartnerinnen und Partnern stellen. Die erste ist, was ist denn das, was Sie am meisten nervt an Ihrem Bürgermeister-Dasein?
Das ist jetzt eine Frage, die mir ehrlich in 14 Jahren oder 14,5 Jahren noch nie einer gestellt hat. Also die sagen immer, ich will mit Ihnen nicht tauschen. Und deswegen, ich sage mal, nein. Bürgermeister ist, so wirklich, ist ja kein Beruf. Man weiß ja, worauf man sich einlässt. Und ich sage, es ist auch eine Form der Beruf. Und das Schöne ist eben, die vielen Themen zu haben. Dabei gibt es natürlich Themen, die nicht so schön sind. Aber ich kann ja nicht sagen, dass wenn ich ein unangenehmes Thema habe, dass mich das nervt oder wenn ich traurige Dinge habe, die gehören zum Job dazu. Sie sind ja nicht nur, sie sind ja auch für traurige Sachen dann, wo sie Leute trösten müssen, in wirklich schlimmen Situationen. Das nervt mich nicht, sondern auch das fühle ich mich ja dann wichtig und gebraucht an der Stelle. Was mich vielleicht nervt, aber das geht jedem Menschen so, ist einfach, wenn man genau weiß, hier wird es unfair. Also wenn ich etwas erklärt habe in einer internen Sitzung und das nimmt in der Politik dann einen Lauf und kommt von der Opposition oder wem auch immer zurück als rhetorische Frage, wo ich sage, das ist einfach unfair. Und ich erwarte eben einfach von guten Demokraten, dass sie sich an Spielregeln halten. Ob mir das selbst immer gelingt, ich bin auch nur ein Mensch, weiß ich nicht. Aber das ist dann das, was vielleicht nervt. Also wenn man wieder besseres Wissen Sachen behauptet oder nur um persönlichen Nutzen oder Wahlkampf zu machen, dann auf Leute einprügelt, auch auf den Bürgermeister. Das ist nicht schön. Aber das gehört wahrscheinlich am Ende auch dazu. Ja.
Dann ist die zweite Frage, die ich stellen wollte, vielleicht eine, die Sie dann doch schon häufiger gehört haben. Was ist denn das Beste an Ihrem Job?
Ja, das Beste ist eben die Vielfalt der Tätigkeit. Also wirklich das Gefühl zu haben, jeden Abend, ich muss dann oft den Kalender gucken, was eigentlich so alles war, ja, oder meine Mails durchchecken nochmal, weil man morgens, abends vergisst hat, was morgens alles war schon, ist wirklich diese staccatohafte Themenbombardement, was ich oft schön finde. Also diese Vielfalt im Beruf, dass viele, die Herausforderungen, das helfen können, die Abwechslung, das ist einfach schön. In der schönen Stadt, also Eltville ist eine wunderschöne Stadt, Sie sind alle eingeladen, mal zu kommen und da werden mich viele beneiden, dass man hier Bürgermeister sein darf.
Dann hoffen wir mal, dass das auch bald wieder einfacher möglich sein wird, Städte im Allgemeinen zu besuchen und Eltville auch.
Das ist wohl wahr, ja.
Ja. Vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr interessant. Ich glaube, wir haben sehr viel gelernt über über die Höhen und Tiefen sozusagen der Kommunikation, aber mehr über die Höhen und vielleicht auch den Mut, den es braucht, da irgendwie im Netz in Kontakt zu treten, sei es mit anderen Politikern oder eben mit den Wählern und sei es auch nur, wenn es darum geht, wohin die Weihnachtsbäume am Ende oder am Anfang des Jahres kommen, nachdem sie aussortiert worden sind. Vielen Dank, Herr Kunkel, für Ihre Zeit und ja, alles Gute für Sie.
Ja, ebenso, Frau Peikert. Vielen Dank.
Das war BürgermeisterInnen. Gespräche aus dem Rathaus. Ein Podcast von KSV Medien mit Denise Peikert. Für weitere Folgen abonnieren Sie unseren Podcast und folgen Sie uns auf unserem Twitter-Kanal @KSV Medien. Mehr Infos zu uns und unseren Fachmedien finden Sie unter ksv-medien.de.